Ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in einen meiner Lieblingsverse aus dem Neuen Testament. Jetzt mögt ihr vielleicht beim studierten Theologen und Pastor denken, also Thorsten, ich kenne das schon seit dem Studium in Eversbach, das ist etwas Hochtheologisches von Paulus oder sowas. Ich bin ein bisschen einfacher gestrickt. Mein Lieblingsvers im Neuen Testament steht in einer Geschichte, einer Begegnung Jesu mit einem Menschen. Da beschreibt Matthäus, wie er selbst Jesus kennengelernt hat. Und Matthäus schreibt, als Jesus von dort wegging, mit dort ist dieses Haus gemeint, wo sie den Gelähmten durchs Dach reinlassen. Das passiert vorher. Als Jesus also von dort wegging, aus diesem Haus, sah er am Zoll einen Menschen sitzen mit Namen Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und der stand auf und folgte ihm nach. That's it. Völlig unspektakulär. Eigentlich mag ich nur ein einziges Wort ganz besonders aus diesem Text. Und das ist ein Wort, das noch nicht mal auffällt. Das ist ein Wort, das einem nur dann auffällt, wenn man die gleiche Stelle bei Lukas nachschlägt. Das ist tatsächlich auch im Griechischen wörtlich gleich. Zwei Wörter ändert Lukas. Bei Lukas heißt das dann, als Jesus von dort wegging, sah er am Zoll einen Zöllner sitzen mit Namen Levi. Also Levi, Matthäus, das konnte damals schon mal sein, im nördlichen Galiläa, hellenistisch geprägte Gegend, hatten viele Menschen einen griechischen Namen, Matthäus, und einen hebräischen Namen, Levi. Seinen Zöllner sitzen mit Namen Levi, und er sprach zu ihm, folge mir nach, und der stand auf und folgte ihm nach. Und ich glaube, ihr habt noch nicht mal gehört, welches zweite Wort jetzt anders war, oder? Es fällt uns nicht auf, weil wenn wir bei Lukas reinschauen, Lukas beschreibt das, was jeder Mensch an dieser Stelle wahrnimmt. Am Zoll sitzt ein Zöllner. Völlig logisch, oder? Die große Überraschung wäre ja, wenn er stünde und Jesus sah am Zoll einen Schreiner sitzen. Oder einen Arzt. Nein, am Zoll sitzt ein Zöllner. Das ist das, was man erwartet. Das Problem dabei ist, dass auch in unserer Kultur heute, zum einen, unser Beruf hat viel mit unserer Identifikation als Mensch zu tun. Wir identifizieren uns selbst über unseren Beruf auch. In der letzten Gemeinde, wo ich tätig war, als ich mich da im Ältestenkreis vorgestellt habe, das erste Kennenlernen, habe ich denen gesagt, wer ich bin. Dann habe ich gesagt, sag mir mal, wer ihr seid. Und alle sagten sie das Gleiche. Name, Alter, Familienstand, Hundebesitzer, ob sie einen Hund haben und den Beruf. Kriminalhauptwachtmeister, Leiter einer Einkaufsabteilung, Bauingenieur, was weiß ich, was sie alles waren da. Jeder nannte den Beruf. Wir identifizieren uns über unseren Beruf. Ihr kennt das doch, man sitzt auf einer großen Feier mit Menschen zusammen, die man nicht kennt. Man unterhält sich, die dritte Frage ist, und was machst du? Und dann erzählt man. Ich hoffe ja immer, dass wenn ich sage Pastor, dass dann so ein inneres Ranking losgeht und die sagen, oh Pastor. Wahrscheinlich ist Pastor. Wir haben so ein Ranking im Kopf, oder? Arzt. Wenn man Arzt dringend braucht, noch höher. Handwerker, das ändert sich. Handwerker, früher Handwerker, heute, weil man keine mehr kriegt ja keine mehr. Ich habe das mal mit Studenten in Eversbach mitbekommen. Wir saßen zusammen und es war kurz nach den Semesterferien. Da hatten wir so eine Gruppe eingeladen zu uns zum Frühstück. Und die unterhielten sich miteinander, was sie gemacht haben. Und der eine sagte dann, dass er halt gejobbt hat. Und die anderen fragten, was hast du denn gemacht? Und da schaute er unter sich, kein Scherz, er schaute nach unten, als er das erzählte, und sagte ganz leise, ich habe in der Telefonhotline von der Versicherung gearbeitet und Kaltakquise gemacht. Also, es war ihm selbst peinlich. Und er sagte dann, aber ich brauchte das Geld. Das sind so diese Anrufe, die man gar nicht haben will. Wenn eine Versicherung anruft und dir eine Versicherung verkaufen will, die du gar nicht brauchst. Also noch weiter unten wäre er im Ranking gewesen, wenn er gesagt hätte, ich habe in der Telefonhotline gearbeitet und habe alten Menschen erzählt, ich sei Polizist. Und sie müssten das Geld geben. Dann wäre er noch weiter unten gewesen, oder? Wir haben so ein Ranking im Kopf. Zöllner ist heute vom Ranking ein wichtiger Beruf. Da geht es um Schwarzarbeit, es geht um Falschgeld, es geht um Produktpiraterie und. Zöllner damals war vom Ranking also hier unten, so 3 Millimeter über dem Boden. Ganz unten mit Zöllner, da verband man bestimmte Dinge mit. Wenn jemand sagte, was machst du denn, ich bin Zöllner, dann lief bei den anderen ein Film ab. Ach ja, der arbeitet mit den Römern zusammen. Ah, das ist so ein Betrüger. So ein ist es also. Um das zu verstehen, Rom war Besatzungsmacht. Rom wollte Steuern haben. Also hat Rom Steuern eingetrieben. Irgendwie muss man die Kriege auch finanzieren. Jetzt war Rom gleichzeitig faul. Das heißt, die haben das nicht selbst gemacht. Die haben ganze Gebiete verpachtet. Zum Beispiel Galiläa. Ostjudäa. Ostjudäa, wenn es das Gebiet gab, den würden wir sogar kennen, diesen Gebietspächter. Da steht da, Lukas 19, Zachäus war ein Oberster unter den Zolleinnehmern. Ein Gebietspächter. Der hat dann so 12, 15 Zollstationen, die ihm gehören. Der kann auch nicht an jeder gleichzeitig sitzen, also verpachtet er weiter an einen sogenannten Kleinpächter. So einen haben wir hier in Matthäus. Eine Zollstation. Jetzt sagt Rom, wir wollen Steuern haben. Ich habe leider den korrekten Steuersatz nicht rausgefunden, weil die viel zu viele unterschiedliche Steuer, Kopfsteuer, Essenssteuer und hatten. Ich konstruiere mal, Rom sagt beispielsweise, wir kriegen 10% von allem, was verkauft wird. Jetzt, derjenige, der das Gebiet pachtet, muss jetzt diese 10% bezahlen. Und die muss er wiederbekommen. Also hat er das Recht, die Steuer einzutreiben für sich. Nicht mehr für Rom, die sind ja schon bezahlt worden. Jetzt hat der aber das Recht zu sagen, ich muss ja auch von was leben. 10% ist nett, machen wir 15. Er verpachte weiter an Matthäus. Matthäus muss ihm diese 15% zahlen aus seinem Gebiet. Jetzt muss dieser Matthäus auch von etwas leben. Jetzt sagt Matthäus, na 15 ist ja ganz nett, machen wir 17. Nee, ich will gut leben, machen wir 19. Jetzt sind wir bei dem, wo wir heute sind, mit der Mehrwertsteuer, oder? Das kennen wir. Das heißt, du gehst zu diesem Zöllner, um deine Steuern zu zahlen, auf alles, was du verdienst, was du verkaufst und. Und du weißt, Rom will 10% und der sagt, macht 19%. Wird dieser Mensch euer bester Freund? Wenn morgen das Finanzamt anruft bei dir und sagt, übrigens Steuererklärung 2022, war noch ein Fehler bei dir drin. Ich habe mich ganz vergessen, sagt der Finanzbeamte, ich habe mich vergessen. Zahl nochmal 3.000 Euro nach, nur für mich. Ich wette, nach dem Auflegen, der nächste Anruf geht zu eurem Anwalt. Oder ihr rennt zu den Nachbarn und allen so erzählen, was das für ein setzt selbst am Schimpfwort ein ist. Und das sind diese Schimpfwörter, die Matthäus zu hören bekam, jeden Tag. Die uns dann so in den Kopf kommen. Jeder beschimpft diesen Matthäus, weil jeder weiß, der nimmt mir gerade zu viel ab. Rom will viel weniger. Jeder beschimpft ihn, jeder beleidigt ihn. Zöllner, das waren die lud man zu keiner Party ein. Zöllner, das waren die, man wechselte die Straßenseite, wenn die durch den Ort gingen. Wer von euch hat die Serie The Chosen gesehen? Ist ja keine Fernseher. The Chosen. Kennt ihr die? Allererste Folge wird Matthäus eingeführt. Und Matthäus lässt sich mit einem Fuhrwagen zu seiner Zollstation fahren. Und er muss sich unter einer Plane verstecken, damit ihn niemand sieht, dass er dort sitzt, weil selbst dem Mann, der sonst Abfall transportiert, ist das peinlich, dass ein Zöllner bei ihm sitzt. Also muss Matthäus sich verstecken unter einer Plane. Und unterwegs macht dieser Fuhrmann einen Witz. Er sagt dann, ich zitiere wörtlich, und wenn mich jetzt jemand fragt, was ich transportiere, dann werde ich wahrheitsgemäß antworten mit dem größten Mist in ganz Kapernaum. Das beschreibt den Ruf eines Zöllners in der damaligen Zeit. Das beschreibt den Ruf. Und es wurde sogar noch religiös definiert. Zöllner galten aufgrund ihres Berufes als kultisch unrein. Verstehen wir heute auch nicht mehr so. Kultisch unrein heißt, die durften nicht in den Tempel und die durften nicht in die Synagoge. Die durften an keinem Gottesdienst teilnehmen. Heißt, ein Matthäus heute hier bei uns, wenn wir so drauf wären wie die damals, dann würden wir sagen, Matthäus, das ist super, dass ausgerechnet du etwas von Gott hören willst. Wir machen ein Fenster auf, dass du draußen zuhören kannst. Und wenn das Amen am Ende, wenn der Teufel am Ende das Amen sagt nach dem Segen, dann bist du der Erste, der verschwindet, dass keiner von uns dir begegnet. Und dann wären wir freundlich. Zöllner, das waren die, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Es gibt dann The Chosen, diese schöne Szene, wo Matthäus Schabbat feiern will und am Ende des Tages sitzt er alleine mit seinem Hund auf dem Boden. Auch Hunde waren kultisch unrein. Oder galten als unrein. Er sitzt mit seinem Hund auf dem Boden, weil keiner mit ihm feiert. Das ist die Situation. Und jetzt beschreibt Matthäus, wie er Jesus kennenlernt. Und Matthäus hat ein Wort anders in diesem Satz. Und als Jesus von dort wegging, sah er am Zoll einen Mensch sitzen. Und das ändert alles, oder? Denn hier schreibt ja nicht irgendwer, hier schreibt der, der es erlebt hat. Hier schreibt dieser Matthäus, beschreibt dieses Erlebnis aus seiner Sicht. Und die Sicht von Matthäus ist, da ist einer im Ort, der nicht den Zöllner sieht. Da ist einer im Ort, der den Menschen sieht. Jesus sieht den Menschen. Der schaut hinter diese Identifikation des Berufes. Er sieht den Menschen mit seinen Sehnsüchten, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Wünschen, mit seinen Träumen. Wollte Matthäus überhaupt Zöllner werden? Wer wollte schon freiwillig Zöllner sein? Kein Scherz, ich habe das ChatGPT gefragt. Ich habe folgenden Prompt eingegeben. Ich habe gesagt, pass auf, ChatGPT, Matthäus, seit Jesu Zöllner, habe das ein bisschen erklärt. Folgendes, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Vater von Matthäus auch schon Zöllner war? Weil üblicherweise lernte man den Beruf des Vaters. Jesus war Zimmermann, weil sein Vater Zimmermann war. ChatGPT sagt, ganz gering. Ganz gering, weil du musst dir etwas bezahlen, um das werden zu dürfen. Du brauchst also schon ein gewisses Grundvermögen und du bist dann ausgegrenzt aus der Gesellschaft. Das will ja keiner. Dann habe ich gesagt, pass auf, ChatGPT, beziehe bitte Folgendes in deine Überlegungen mit ein. Erstens, der Vater von Matthäus hatte Geld, weil er selbst schon Zöllner hat. Matthäus konnte sich das leisten. Zweitens, wenn der Vater schon Zöllner war, dann war der kleine Matthäus schon der Ausgestoßene im Dorf. Der kannte das, ausgestoßen zu sein, weil er sowieso schon war. Es war für ihn nichts Neues, nichts Fremdes. Die Antwort war, du hast recht, das habe ich nicht bedacht. Ich korrigiere meine Antwort, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. ChatGPT und ich behaupten also, nein. Natürlich haben wir keinen Blick, aber die Chance ist da und sie ist nicht gering. Und wenn es so war, dann war schon der kleine Matthäus der zu keinem Kindergeburtstag eingeladen wurde. Dann war schon der kleine Matthäus in der Synagogenschule, der mit dem keiner spielen wollte. Der allein an seinem Tisch saß, mit dem keiner in der Pause abhängen wollte oder ähnliches. Und dann kommt hier diese eine vorbei und Matthäus merkt, der ist anders. Der verurteilt mich nicht. Der grüßt mich freundlich. Hallo Matthäus, schön dich zu sehen, wie geht's dir? Hallo Matthäus, danke, dass du diesen wichtigen Beruf machst, den sonst keiner machen will. Sonst hätten wir überhaupt keinen Frieden mit Rom. Matthäus, ich wünsche dir einen schönen Schabbat. Feier schön. Da ist der eine, der ihn anders behandelt. Und das ist hier keine Zufallsbegegnung. Jesus wohnte in Kapernaum. Als Jesus von dort wegging, das Ganze spielt in Kapernaum. Jesus wohnte in Kapernaum. Das heißt, Jesus ist einer von den Einwohnern Kapernaums, die bei, und jetzt kommt die Ironie, Matthäus ihre Steuern zahlen mussten. Hier treffen sich ein Betrüger und ein Betrogener. Und der Betrüger sagt, der andere beleidigt mich aber nicht. Der schimpft nicht, der sieht den Menschen. Der ist anders. Für den bin ich ein wertvoller Mensch. Der sieht nicht den größten Mist in Kapernaum. Der sieht mich wirklich. Und Jesus sagt es ihm auch. Wir verstehen es nur auch wieder nicht. Jesus sagt, folge mir nach. Das ist kein Bekehrungsaufruf. Wir sind auf der Ebene der Berufe. Matthäus ist der Zöllner. Jesus ist nicht mehr Zimmermann, er ist Rabbi. Rabbi, so eine Mischung zwischen Theologieprofessor, Wanderprediger und Personal Coach. Nicht Personal Fitness Coach, Personal Life Coach. So eine Mischung dazwischen. Bei einem Rabbi gingst du in die Ausbildung, um Torah-Auslegung zu lernen. Und zu lernen, wie wendet man das Wort Gottes im Alltag an. Rabbis auf der Stufe der damaligen Berufe. Ganz da oben. Top. Um bei einem Rabbi in die Ausbildung zu gehen, musstest du dich bewerben. Du musstest Zeugnisse vorlegen. Du musstest Empfehlungsschreiben vorlegen. Du musstest ein Bewerbungsgespräch führen. Haben wir Personale oder Herr Eller hier? Niemand? Okay. Aber ihr kennt das mit Sicherheit aus der Industrie und aus der Wirtschaft. Wenn du eine Stelle ausschreibst und 100 sich bewerben, wen nimmst du? Den am schlechtesten geeigneten? Nein. Immer nur den am besten geeigneten. Kein Rabbi der damaligen Zeit wäre auf die Idee gekommen, einen Zöllner als Schüler aufzunehmen. Völlig ausgeschlossen. Man nahm immer nur die Besten, die Angesehensten, die den guten Leumund hatten, mit den tollen Empfehlungsschreiben. Rabbis hatten im Schnitt, die Zahl mag uns bekannt vorkommen, ca. 12 Schüler. Und hatten auf diese 12 Ausbildungsplätze hunderte von Bewerbungen. Und konnten 12 auswählen daraus. Wenn also ein Rabbi der Meinung war, einer der Bewerber, der sich vorher mal, gehört zu den 12 Besten dieses Jahrganges. Und der Rabbi hat entschieden, den bilde ich aus, fiel immer der gleiche Satz. Und dieser Satz heißt, folge mir nach. Folge mir nach ist kein Bekehrungsaufruf. Folge mir nach ist der Ruf in die Ausbildung bei einem Rabbi. Matthäus hat sich noch nicht beworben, hätte er auch nie getan, weil er wusste, er hatte keine Chance. Und jetzt sagt Jesus ihm, Matthäus, in meinen Augen gehörst du zu den Besten deines Jahrgangs. Ich sehe eine Menge Potenzial in dir. Ich bilde dich aus. Das ist das Liebevollste, was dieser Mensch in seinem ganzen Leben, vielleicht mit Ausnahme seiner Eltern und Geschwister, jemals gehört hat. Da ist der eine, der ihn nicht nur als Mensch sieht und behandelt, sondern der ihm auch noch sagt, du bist wertvoll. Und dann lässt er alles stehen und liegen. Er kann gar nicht anders. Thorsten hat eben gerade dieses Doppelgleichnis gelesen. Schatz und Perle. Und im ersten Gleichnis geht es darum, das Himmelreich ist ein Schatz. Wertvoll. Es lohnt sich, etwas dafür aufzugeben. Und dann macht Jesus etwas, das ist ziemlich tricky. Eine rabbinische Erzählstruktur. Er lässt das Bild kippen. Logisch wäre jetzt, wenn er sagt, oder das Himmelreich ist wie eine Perle. Das sagt er aber nicht. Er sagt, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann. Das Bild kippt. Im ersten ist Gott der Schatz. Im zweiten ist Gott der Kaufmann. Und wenn Gott ein Kaufmann ist, der wertvolle Perlen sucht, alles aufgibt, was er hat, wer sind dann die Perlen? Spoiler, rechts und links von dir. Vor dir, hinter dir. Und heute Morgen sogar im Spiegel. In Gottes Augen sind wir Perlen. Wir sind so wertvoll für Gott, dass Gott alles aufgibt, was er besitzt, Klammer auf, seinen Sohn, Klammer zu, damit wir zu ihm gehören können. Das ist der Wert, den Gott uns beimisst. Wertvolle Perlen. Und das ist das, was Matthäus in diesem Moment begreift. Da ist der eine, der mich anders sieht, der mich anders behandelt und der sagt mir auch noch, dass ich wertvoll bin. Und er kann nicht anders, als aufzustehen und mitzugehen. Zu begreifen, wer wir in Gottes Augen sind. Perlen. Wertvoll, geliebt, ändert alles. Wer das begreift, dass da der eine ist, der ihn geschaffen hat und der ihn liebt und der bereit war, alles zu geben, was er hat für ihn, der kann doch nicht weiterleben wie vorher. Das ändert alles. Wie kann ich falschen Sehnsüchten und Bedürfnissen hinterherrennen, die mich letztlich nur zerstören. Ich habe viele Jahre lang Jugendarbeit gemacht. Und dann bekommt man immer wieder leider auch mit, auf welche Irrwege Jugendliche manchmal geraten können. Manchmal auch Erwachsene geraten können. Und ich habe zu tun gehabt mit Spielsüchtigen, mit Drogensüchtigen und. Zu begreifen, wer man ist in Gottes Augen. Stellt die tiefste Sehnsucht, die wir haben, geliebt zu sein und wertvoll zu sein. Das ist das, was Christus uns schenkt. Das ist die Botschaft, die wir in jedem Land der Erde verbreiten können. Und das ist die Botschaft, die überall die gleiche ist. Egal ob in Trentino oder in Wuppertal. Egal ob in Japan oder in Eschenburg-Simmersbach, wo ich wohne. Kein Scherz, ich habe noch nie gehört, wenn ich das einem Menschen gesagt habe, dass ein Mensch zu mir gesagt hat, das will ich nicht hören. Ich habe sehr wohl gehört, das kann ich nicht glauben, auch das will ich nicht glauben. Aber ich habe nie gehört, dass ein Mensch gesagt hat, ich will nicht hören, dass ich geliebt bin, dass ich wertvoll bin. Das ist eine Botschaft, die uns alle betrifft. Das ist eine Sehnsucht, die wir alle haben. Und das ist das, was wir den Menschen nicht nur sagen können, sondern in Christus anbieten können, es zu erfahren und zu erleben. Sie so zu behandeln, mit ihrer Menschenwürde, wie Christus, wie Jesus Matthäus behandelt hat und gesehen hat. So können wir durchs Leben gehen. Und so können wir mit Menschen reden und ihnen diesen Wert, den Gott ihnen beimisst, zusagen, damit sie es lernen und begreifen und letztlich wie Matthäus die Konsequenz ziehen und Jesus nachfolgen. Das ist ein Geschenk, das wir den Menschen anbieten können. Ich kenne niemanden, der nicht gerne Geschenke bekommt. Das ist unsere Chance. Das ist eure Chance hier. Auch wenn es die EFG schon seit 170 Jahren gibt. Ich bin ganz stolz, ich stehe auf Gründungsboden. Zum ersten Mal, ja. Das bin ich geadelt. Aber das, auch nach 170 Jahren noch, ist das immer noch die aktuelle Botschaft, die die Menschen brauchen. Und wir haben das Vorrecht, es weitersagen zu dürfen. Amen.